Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, das bin ich. Aber der Star bei uns ist heute natürlich ein anderer.
Chewie. We're home.
Peter Mayhew ist verstorben, der Mann, der Chewbacca in Star Wars war. Über ihn und die Rolle seines Lebens sprechen wir gleich.
Chewie, is that you? Chewie! I can't see, pal. What's going on?
Knuffiges Ding, du. Also jetzt mal ganz ehrlich, weniger als Chewbacca aus Star Wars, dieses pelzige 2,20 Meter Wesen. Ja, weniger musste bisher kaum einer leisten, um von mir gemocht zu werden. Im Prinzip reicht schon ein... Und um mich ist es geschehen. Wer aber ist der Mann, der hinter Chewie steckt? Vor der Nachricht, die jetzt kam, dass Peter Mayhew gestorben ist, habe ich nie von ihm gehört. Und ich habe mich ehrlicherweise auch nie gefragt, wer der Mensch hinter dem Kostüm ist. Geschweige denn, warum es wichtig sein könnte, dass der es so lange war und eben kein anderer. Über diese Fragen sprechen wir mit Anna Wollner aus unserer Filmredaktion. Hallo.
Hallo, Timo.
Also, wer war Peter Mayhew?
Ja, ganz einfach gesagt, ein Riese mit einem großen Herz. Oder wie Mark Hamill auf Instagram schrieb, der sanfteste aller Giganten, ein großer Mann mit einem noch größeren Herz. Der ist zwar, ja klar, 2,21 Meter groß, aber, um es ganz profan zu sagen, in seiner Karriere immer auf dem Boden geblieben. Denn er hat vor, nach und während dieser wirklich ja ikonischen Rolle weiter in einem Krankenhaus gearbeitet und erst relativ spät seinen normalen Beruf aufgegeben, um sich voll und ganz der Star-Wars-Welt zu widmen.
Wie ist er denn eigentlich zur Rolle gekommen?
Natürlich, wegen seiner Größe. George Lucas, der hat damals 1976/77 händeringend jemanden gesucht für Krieg der Sterne, der größer ist als Darth Vader, also körperlich überlegen, und der natürlich auch ins Chewbacca-Kostüm reinpasst, ohne dass der Kopf vorne unterfällt, weil es da ein Ungleichgewicht mit der Schwerkraft gab. Mayhew, der hat in Sindbad und das Auge des Tigers 1977 Minotaurus gespielt. Das war so sein Einstieg in die Filmwelt. Und da ist der Produzent Charles Schneer auf ihn aufmerksam geworden über einen Zeitungsartikel über Männer mit großen Füßen. Da war er nämlich auf einem Bild zu sehen. Und für Chewie war er dann wirklich wie geschaffen. Und Lucas, der hat sich jetzt von ihm verabschiedet mit den Worten: näher als einem Wookie kann ein Mensch nicht sein. Großes Herz, sanfte Natur. Er habe gelernt, ihn immer gewinnen zu lassen und das so ein bisschen ja doppeldeutig stehen lassen. Denn Chewie, der stand 5-mal vor der Kamera. Er hatte 2013 noch eine Knieoperation, vor ein paar Monaten erst eine Rücken-OP. Sein letzter Auftritt im Kostüm, der war dann auch 2015. Und da hat er sich schon, das sagt seine Familie selbst, ja zurück aus dem Rollstuhl gekämpft, um ihn in voller Größe spielen zu können. Bei The Last Jedi dann trotzdem stand er nur beratend zur Seite vor 2 Jahren und hat es an den Finnen Jonas Suatamo übergeben, einen ehemaligen Basketballspieler, hat sich da aber auch nicht nehmen lassen, mit ihm am Set zu sein und ihm wirklich dieses Chewie-Gefühl geben zu können.
Also er hat seinen Nachfolger vorbereitet, jetzt liegt der Gedanke ja nah, der Star ist Chewie und wer so als 2,20 Meter Funktionsträger im Chewie-Kostüm steckt, das ist doch eigentlich total egal. Warum war es das in diesem Fall vielleicht gerade nicht?
Ja, weil er eins geworden ist mit seiner Figur, also zumal die Stimme ja auch gar nicht von ihm ist. Die wurde vom Sounddesigner Ben Bird erschaffen und das ist so eine Aneinanderreihung bzw. eine Mischung aus Seelöwengeräuschen, Löwenschreie etc. Aber was er wirklich hat, ist seine einmalige Körpersprache und die Augen, die das Kostüm wirklich zum Leben erweckt haben. Und dann sind es natürlich auch die Wesenszüge dieser Figur, die ihn wirklich schnell zu einem Fanfavoriten haben werden lassen. Der beste Freund von Han Solo, Partner in Crime, ja, und auch der perfekte Co-Pilot. Und da wurde er, George Lucas, inspiriert von seinem eigenen Hund, den er auf dem Beifahrersitz hat sitzen sehen in der Vorbereitung zu Star Wars. Und Chewbacca, das ist Russisch, das heißt Hund, das ist dann einfach Chewbacca geworden. Und er hat es ja auch tatsächlich geschafft, einer der beliebtesten Charaktere im Star Wars-Universum zu werden. Also seine Bromance mit Han Solo bzw. Harrison Ford, die sind ja wirklich ein und dieselbe Person geworden mitunter. Und für mich war das immer so ein bisschen so ein Wiedersehen mit alten Freunden über die Jahrzehnte. Und er hat auch ja, bei den Fans einen ganz, ganz großen Stand und ist auch einer derer, die von Convention zu Convention tingelten, die Nähe zu den Fans auch zuließen und nicht für ein Autogramm oder ein Foto horrende Summen gefordert haben, wie es andere tun. Und in den sozialen Medien, da teilen jetzt auch gerade sehr viele Fans eben diese Fotos mit sehr zum Teil rührenden Abschiedsworten.
Ich habe überlegt, was so ein vergleichbarer Fall wäre, Menschen hinter berühmten Filmkostümen, mir fiel noch Kane Hodder ein als Jason Voorhees in Freitag der 13., der Serienkiller hinter der Eishockey-Maske. Wer ist denn gerade so im aktuellen Kinobetrieb unbedingt zu nennen als Beispiel? Und was spricht denn eigentlich überhaupt dafür, eine Figur heutzutage nicht komplett animieren zu lassen, sondern überhaupt noch von Menschen spielen zu lassen?
Sie werden ja animiert, aber trotzdem vorher von Menschen gespielt. Also Andy Serkis ist da ein sehr gutes Beispiel. Der war ja schon Gollum in Herr der Ringe. Der hat in Planet der Affen Circus den Affen Caesar gespielt. Oder auch ganz aktuell Vin Diesel als Baum Groot mit einem Satz bei den Avengers, der immer nur wieder sagt, ich bin gut. Da liegt der Reiz natürlich, dass es ein Schrank von einem Mann, einen zarten Baum spielt. Und bei Andy Serkis, da ist es ja auch wirklich so, er gibt seinen Körper, er spielt die Figur in diesem Anzug und der Computer macht dann aus dem Menschen Circus, den Affen Caesar oder eben Gollum. Und auch Mayhew, der hat zu Recherchezwecken lange Zeit immer im Zoo gesessen und Tiere beobachtet. Also es ist eine ganz ähnliche Herangehensweise. Es gehört also wirklich Schauspieltalent dazu, selbst wenn man als 2,20 Meter Mann in einem haarigen Anzug steckt.
War Peter Mayhew denn eigentlich fein damit, dass fast jeder Chewbacca kennt, aber deutlich weniger wohl ihn gekannt haben?
Ja, er stand da voll und ganz hinter. Er hat auch bis zuletzt die eigene Homepage betrieben, Chewbacca.com, und man hat es wirklich gemerkt. Also der lebt diesen Star Wars Gedanken. Er hätte ja komplett in der Anonymität verschwinden können, was er nicht gemacht hat. Und so Bilder von ihm mit den langen, welligen Haaren und neben dem Chewbacca-Bild, das sind einfach auch Motive, die Star Wars Fans jetzt einfach sehr, sehr berührend.
Riese mit großem Herz zum Tod von Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew war das, Anna Wollner. Dankeschön.
Gerne.
Wie wunderschön ist es doch, ein Geheimnis aufzudecken, dachte ich mir. Da so ein geheimer Fund. In den Tiefen des Kölner Museum Ludwig, da fanden sich nämlich mehrere Kisten, ungeöffnet waren die, über 40 Jahre. Und dann, endlich geöffnet, fanden sich darin mehrere tausend Farbnegative und Fotografien, die jetzt in der Ausstellung zu sehen sind, beziehungsweise ein Teil von ihnen, und zwar auf dem Internationalen Fotoszene-Festival. Das startet heute in Köln im Museum Ludwig. Mit den entdeckten Bildern. Und über die sprechen wir mit Miriam Swast. Sie kuratiert die fotografische Sammlung im Museum Ludwig. Tag, Frau Swast.
Guten Tag, hallo.
Zurück auf Anfang. Die Kisten gingen auf und was war drin?
Die Kisten gingen auf und unsortiert und ungeordnet und durchaus staubig fanden sich darin Zehntausende, muss man sagen, orange DIN A4 Umschläge, auf denen und in denen Bilder klebten. Und das Ganze ist das Aqua Werbearchiv, vornehmlich der 50er, 60er Jahre, womit Aqua sein Produkt, vor allem nämlich das Aqua Color, also die frühe Farbfotografie, in der Werbung und auf Messen eben vorstellte und bewarb.
Gehen wir mal auf einzelne Bilder vielleicht. Also mir sind aufgefallen während der Bildsichtung Männer und Frauen in sexy Posen, wenn auch angekleidet. Die schien mir ein beliebtes Motiv zu sein. Was sehen wir da alles?
Ja. Also es ging ja darum, dass dem potenziellen Käufer, der Käuferin vorgeführt wird, wo sie alles diese Fotografie, diese Produkte verwenden könnten. Und das ist natürlich sehr beliebt im Urlaub. Insofern haben wir riesengroße Gruppen an hochgradig inszenierten, aber für das Publikum appetitlich gemachten Werbebilder, Urlaubsbilder am Strand oder im Schnee beispielsweise. Wir sehen, weil ich eben sagte, absurd und hoch inszeniert, beispielsweise in mehreren Besetzungen mit unterschiedlichen Personen besetzt immer wieder einen Mann am Strand, der auf allen Vieren sitzt, kniet und eine Frau auf allen Vieren auf ihm, auf dem Rücken. Also wie die Bremer Stadtmusikanten muss man sich das vorstellen. Das ist sehr lustig, das passt gut ins Quadrat, das dieser Film eben zur Verfügung hatte und anbot. Aber ist natürlich in der Fülle und wenn man das nebeneinander sieht, hochgradig absurd. Oder Frauen im Kunstschnee, die irgendwie auf dem Schlitten sitzen und einen großen, so ein Bündel bunter Luftballons hochhalten. Also alles, womit man die Farbe demonstrieren konnte, die Leichtigkeit, den Spaß, das Vergnügen dieser Wirtschaftswunderjahre.
Würden Sie denn sagen, das sind Bilder, die sinnbildlich stehen für eine ganze Zeit?
Das würde ich sagen. Also sie sind tatsächlich eine Zeitkapsel, aber nicht in dem Sinne, dass sie dokumentarisch sind, sondern sie beinhalten Ideale, die zum Glück total veraltet sind. Also wenn Sie sich das angucken, das sind immer junge, vornehmlich blonde, weiße, unglaublich gut gelaunte Frauen in der Freizeit vor allem, ne? Die vor allem von Männern auch fotografiert wurden. Von Realität ist da nicht viel zu spüren. Also wenn wir uns Bilder angucken aus den frühen 50er Jahren, wo eben Deutschland zum Teil noch im Wiederaufbau steckte oder auch Frauen arbeiten gingen, ne? Das sehen wir alles nicht in diesen Bildern. Wir sehen eben die Frau im Urlaub, die Frau im bunten Rollkragenpullover im Garten mit einer bunten Blüte und ähnliche Szenen.
Hauptsache fröhlich. Mhm. Die Bilder sind jetzt Teil des AQUA-Archivs. Mhm. Mit AQUA verbindet man vielleicht erstmal Fotoequipment. Sie haben es gerade schon angerissen. Was steckt alles drin in diesem Archiv?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr umfangreiches Archiv.
Stimmt, und manchmal wird man überrascht.
Was ja, man steckt. Wird durchaus noch überrascht und wir sind erst am Anfang einer längeren Reise, glaube ich. Also womit wir uns jetzt erstmal befasst haben, sind tatsächlich diese Fotografien, diese Motive, die wir sortiert haben. Und da ist eben diese größte Gruppe, wie wir sie nennen, die Frau im Sommer, die zweitgrößte, die Frau im Winter. Wir haben aber durchaus auch eine Gruppe Tiere im Studio, bis zu Weihnachtsmotiven und auch Geografie von Afrika bis Lateinamerika, Asien und so weiter. Also es deckt irgendwie eine ziemlich große Bandbreite ab und ist aber eben so ein Sinnbild wirklich von den 50er, 60er Jahren.
Wie ist es denn zu erklären, dass die Bilder bisher einfach so rumstanden und keiner die Kisten geöffnet hat?
Ja. Soweit ich weiß, sollten die eigentlich tatsächlich weggeworfen werden. Und ein Kollege, ein ehemaliger Kollege am Museum Ludwig Ulrich Tillmann, der hat die Gott sei Dank gerettet, als auch die Fotosammlung von AQUA, also die als Kunstfotografie gewertete Sammlung, ins Museum Ludwig kam. Da rettete er diese Kisten und die waren tatsächlich, das ist jetzt nicht ironisch gemeint, in Bananenkisten dieses ganze Material verstaut und in einen fensterlosen Raum im Verwaltungstrakt quasi abgestellt. Und seit 40 Jahren war das eben da. Und es ist so viel Material, dass es nicht mal eben irgendwie aufzuarbeiten war. Und so lag das und lag das und lag das. Bis jetzt eben.
Und dann kam noch eine weitere Protagonistin ins Spiel, nämlich die Künstlerin Fiona Tan.
Richtig.
Wie das?
Das ist tatsächlich eine Initiative der Fotoszene Köln, die Sie eben auch schon erwähnt haben, die uns aufgefordert hat, eine Künstlerin, einen Künstler einzuladen, mit unserer Sammlung zu arbeiten erstmal. Sie bekam also carte blanche, wir haben Fiona Tan eingeladen, das war unsere erste Wahl und ich bin sehr froh, dass sie die Einladung angenommen hat und ich war dann mit ihr im Archiv, im Depot, habe ihr ganz viel gezeigt, einfach damit sie schauen konnte, was spricht sie an, woraus könnte sie eine Ausstellung entwickeln, wo gibt es Resonanzen. Und auf das AQUA-Archiv kam ich zu allerletzt. Ich hatte ganz andere Dinge erstmal vorgestellt und dann eben zum Schluss diesen Raum geöffnet. Und da leuchteten die Augen auf. Und Fiona hat sich da tatsächlich dann tagelang durch dieses staubige Material gearbeitet und uns tatsächlich auch einfach geholfen, das aufzuarbeiten und da jetzt ein wunderbares Projekt draus entwickelt.
Nämlich welches? Wie passt denn Ihre Arbeit wiederum zu den Bildern, die sie bei Ihnen gefunden hat?
Fiona hat eine Ausstellung kuratiert, eingerichtet mit diesen AQUA-Werbebildern, speziell dieser Frauen im Sommer und Frauen im Winter. Es passt zu ihrer bisherigen Arbeit erstaunlich gut. Ich wäre erst nicht drauf gekommen, aber wir sehen es jetzt auch in der Ausstellung, die eben heute Abend eröffnet wird, weil Fiona immer wieder um den Menschen kreist. Und sie ist ja auch Filmemacherin, fotografiert, sammelt Fotografien aus anderen Archiven zusammen. Sie hat eine gewisse Erfahrung. Und wie immer bei der Fotografie ist es ja diese schöne Zweischneidigkeit, dass man immer was sehr Spezielles natürlich auf dem Bild zu sehen bekommt. Also eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Aber je mehr Bilder man zusammenbringt, desto allgemeiner wird es irgendwie. Und das gelingt Fiona Tan immer, Bilder von Menschen in etwas ganz Allgemeinmenschliches vielleicht zu überführen. Und das ist, was eben auch passiert, wenn sie hier nicht nur ein Bild zeigt von einer Frau auf einem Mann auf allen Vieren am Strand, sondern da vier und noch mehr zusammen zu sehen sind oder eine ganze Wand mit 130 Bildern in ähnlicher Art. Auf einmal ist es nicht nur das eine Motiv, das irgendwie sensationell ist und absurd und lustig, sondern auf einmal entsteht da so ein Zeitgeist und man fragt sich, was war da eigentlich los?
Und wer das wissen will, der sollte heute in Köln im Museum Ludwig vorbeischauen ab 19 Uhr. Frau Swast, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Live.
Gut, dann hätte ich gern große Fliesen für den Küchenboden. Ah nee, haben Sie nicht was Quadratisches?
Was?
Zu, ah nee, die sind zu weit. Lasst es doch mal bitte. Gut, ich hätte gerne was Dunkleres.
Gerne.
Das Grau gefällt mir ganz gut.
Ganz.
Sag mal, Heinz, würdest du bitte aufhören, mir immer dazwischen zu quatschen? Das bringt mich völlig aus dem Konzept.
Ja, also wenn ich doch derjenige bin, der bei uns putzt und kocht, dann wäre ich doch beim Kauf der neuen Küche ein Wörtchen mitreden dürfen.
Guten Tag.
Ja, möchte ich Garage bauen.
Ja, dann wenden Sie sich bitte an das Referat außerplanmäßige Bauerweiterungen.
Effendim?
Sie nehmen den in den 5. Stock und durch die am Ende des Flures, danach die 3. links durch den Gang 2. rechts dann mit dem wieder nach unten und durch die Halle zurück zu mir.
Das kommt mir aber vor.
Ja, das liegt nur daran, dass Sie zu sind, um den Ratschluss dieses Amtes zu begreifen.
Ja, oder liegt daran, dass Ihr Chef den Verstand von hat. Und Sie sind seine rechte Huf.
Gut gesagt. Moment, bitte ausfüllen.
Mhm. Fertig.
Das kann ja kein lesen. Moment. Alles klar, Einser Pasch.
Was nun?
Ja gut, bauen Sie. Aber nicht höher als 11 Meter.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen von Heike Bredol.
Der Josef-Breitbach-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Thomas Hettche. Er wird für sein literarisches Gesamtwerk ausgezeichnet. Hettche habe die ästhetischen Debatten der letzten Jahrzehnte mitgestaltet und gehöre zu den herausragenden Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, so die Jury. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Hettche veröffentlichte unter anderem die Romane »Ludwig muss sterben«, »Die Liebe der Väter« und »Pfaueninsel«. Am Abend wird das Berliner Theatertreffen eröffnet. Zu dem renommierten Festival sind bis zum 19. Mai die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. Zum Auftakt wird Hotel Strindberg gezeigt, eine Inszenierung von Simon Stone. Der Theaterkritiker Simon Strauß hat die Auswahl der Jury scharf kritisiert. Gezeigt würden ausschließlich Adaptionen von Filmen und Romanen und Performancekunst. Die Gattung Theaterstück werde vernachlässigt.
Es gibt eine ganz einfache Erklärung für diese Tendenz, und die ist in der absolut übersteigerten Egomanie der Regisseure zu sehen, die sich verlassen auf sich selbst und auf sonst eigentlich niemanden anderen. Sie haben vollständig entwertet die Dramaturgie, die nämlich traditionellerweise immer sozusagen ein Mittler war zwischen Stoff und Inszenierenden, und die Regisseure haben sich auch eigentlich vollständig von Schauspiel verabschiedet und von der Form dessen, was Text und Spiel eigentlich miteinander in Verbindung bringen könnte.
In Berlin wird heute der Deutsche Filmpreis verliehen. Mit 10 Nominierungen geht das Drama Gundermann über den gleichnamigen DDR-Liedermacher als Favorit ins Rennen. Der Film von Regisseur Andreas Dresen ist unter anderem als bester Spielfilm nominiert. Regisseurin Margarete von Trotter bekommt den Ehrenpreis für ihre herausragenden Verdienste um den deutschen Film. Sie übt bereits für den Auftritt auf der Bühne.
Wenn die Standing Ovation machen, was man ja noch nicht weiß, aber wenn, dann soll ich nicht so machen, abwehren, sondern einfach das mal über mich ergehen lassen und mich daran freuen. Und das muss ich jetzt, glaube ich, etwas üben, weil ich bin jemand, der ist ungeduldig, wenn die zu lang klatschen. Na, ist schon gut, ist schon gut.
Eine Zeichnung des verstorbenen südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela ist für $90.000 in New York versteigert worden. Die Skizze The Cell Door Robben Island zeigt Gitterstäbe und Schlüsselloch von Mandelas Zelle auf der Gefängnisinsel vor Kapstadt. Mandela verbrachte 18 von 27 Jahren Haft in dieser Zelle.
One of the things that is difficult for me to comprehend is that we spent such a long time here.
Es sei schwer zu verstehen, dass er hier so viele Jahre verbracht habe, sagte Nelson Mandela in einer BBC-Dokumentation, als er seine Gefängniszelle Nummer 5 auf Robben Island einst besuchte.
Mandelas Tochter Maki Mandela hatte das Bild versteigern lassen. Sie sagte, dieses Werk war eine anhaltende Erinnerung daran, dass man Freiheit nicht als selbstverständlich annehmen darf.
Wir schauen jetzt nach Oberhausen. In Oberhausen laufen gerade die internationalen Kurzfilmtage, und großes Thema in diesem Jahr ist dort der Filmtrailer. Unsere Autorin Hanna Rau hören Sie dazu, und ich bin gespannt, ob sich meine These bestätigen wird. Obwohl ich ja eigentlich kein Früher war alles besser Fan bin, finde ich doch, Trailer waren schon mal besser als heute, nämlich früher.
Gib mir ein Mic. Höchstpersönlich richtet sich Orson Welles 1941 an sein Publikum und stellt seinen neuen Film vor.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction.
Orson Welles führt die Zuschauer durch das Filmset und stellt die Schauspieler vor. Er macht Werbung. Dass ein Regisseur den Trailer zu seinem eigenen Film schneiden darf, kommt in Hollywood selten vor. Eigentlich zuständig sind die Produzenten. Das hat gute Gründe.
Alle anderen Trailer, die mir bekannt sind, die Regisseure gemacht haben, sind völlig unbrauchbar.
Filmwissenschaftler Vincent Zediger.
Die hängen an bestimmten Szenen, weil ihnen die besonders teuer sind oder die besonders viel Aufwand gekostet haben oder sowas. Und dann tun sie die in den Trailer rein, wo es sich doch um Material handelt, das eigentlich aus Marketingperspektive gar nicht so brauchbar ist.
Trailer sind in erster Linie ein Marketing-Tool. Das ist der Grund, warum sie in der Filmwissenschaft und auf Festivals kaum Beachtung finden. Die Kurzfilmtage Oberhausen möchten das ändern und geben einen Einblick in die Geschichte des Genres. Aktuelle Trailer sind dort zwar nicht zu sehen, dafür werden jede Menge Beispiele aus den Hollywood-Produktionen der 50er, 60er und 70er Jahre gezeigt. Mark Toscano hat diesen Fokus bewusst gesetzt. Er arbeitet im Trailerarchiv der Oscar-Akademie und ist einer der Kuratoren der Kurzfilmtage.
Amerikanische Trailer dominieren nicht nur unser Programm, sie haben die Form des Trailers an sich maßgeblich beeinflusst. Die klassische Trailersprache wurde von einigen wenigen großen amerikanischen Filmstudios ausgebildet.
Die klassische Trailersprache hat sich seit den 70er Jahren kaum verändert. Dasselbe gilt für die Länge von Trailern. Schon in der Stummfilmära dauerten Trailer nicht länger als 2 Minuten. Es handelt sich um ausgeklügelte Marketingstrategien. Selbst hinter dem vom Publikum so verhassten Spoilern steckt Kalkül.
Die Produzenten und Vermarktungsleute, die wollen eines auf jeden Fall vermeiden, nämlich, dass die falschen Leute in den Film gehen und dann schlechte Dinge über den Film erzählen, weil das zum Flop des Films führt.
Der Einfluss von Trailern auf den Erfolg eines Films ist enorm. Sie verantworten rund 1/3 der Einspielergebnisse. Aus diesem Grund versuchen Produzenten, die Aufmerksamkeit des Publikums mit unterschiedlichen Mitteln zu catchen. Dafür finden sie immer neue Stilmittel. Seit ein paar Jahren kommen immer häufiger Cover weltberühmter Popsongs zum Einsatz. Sie sind bekannt und auch unbekannt und lassen so gleich doppelt aufhorchen. Prominentes Beispiel, das Biopic The Social Network über Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.
Ich muss irgendwas Bedeutsames tun, damit die Clubs auf mich aufmerksam werden.
Warum?
Weil sie exklusiv sind, Spaß machen und zu einem besseren Leben verhelfen. Die Menschen wollen ins Internet und wissen, was ihre Freunde machen. Also baue ich eine Website, die das anbietet. Ich rede davon, sämtliche sozialen Erlebnisse im College online zu stellen.
Die Filmvorschau gehört zu jedem Kinobesuch. Viele von uns freuen sich sogar auf die Trailer. Im Gegensatz zur übrigen Produktwerbung nerven sie nicht. Sind sie also vielleicht doch mehr als bloß ein Marketinginstrument?
Neulich habe ich mich gefragt, wie Instagram und Social Media unser Leben beeinflusst haben. Schließlich gibt es ja einige Restaurants und Veranstaltungen, die einzig darauf ausgerichtet sind, dass sie in den sozialen Medien funktionieren. Und irgendwie ahne ich, dass Trailer einen ähnlichen Einfluss auf die Filmproduktion gehabt haben müssen.
Das Tempo des Filmschnitts scheint Mark Toscanos These zu bestätigen. Trailer waren schon immer schneller geschnitten als die Filme, für die sie werben. Doch die Einstellungen in Filmen werden ebenfalls immer kürzer. Dafür hat zunächst die Digitalisierung des Filmschnitts gesorgt. Doch der Tempotrend setzt sich fort. Auch im Trailer. Weil Trailer heute nicht nur im Kino gezeigt werden, sondern auch auf dem Smartphone funktionieren müssen, hat sich eine neue Praxis etabliert. Schon die ersten paar Sekunden eines Trailers zeigen die Schlüsselszenen des Films. Es handelt sich sozusagen um Trailer für Trailer.
Wenn wir das tun, woher wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten Mal?
Gleich zu Beginn des aktuellen Avenger-Trailers wird deutlich, was auf dem Spiel steht. Schaffen es die Avengers, den Schurken Thanos zu besiegen? Trailer mögen heute schneller geschnitten sein und ihre Protagonisten unmittelbar einführen. Doch insgesamt hat sich ihr Erzählmuster in den letzten Jahrzehnten wenig verändert. Bis in die 70er versuchten Trailer, die Story zurückzuhalten und stattdessen mit einem Rätsel auf den Film neugierig zu machen. Doch dann kommt ein neuer Typus von Trailern auf und der setzt in erster Linie auf die Geschichte. Das Spoilern hat sich bewährt.
Hard part's over.
Heute ist Internationaler Tag der Pressefreiheit und wir haben den passenden Soundtrack dazu, unseren Kulturpodcast, nämlich Lakonisch Elegant. Der spielt diese Woche in Österreich nach dem Live-TV-Crash zwischen ORF-Interviewer Armin Wolf und FPÖ-Politiker Harald Wilimski. Wie steht es um die Pressefreiheit in Österreich? Im Podcast erzählt Spiegel-Korrespondent Hasnain Kasim.
Ich bin ein Auslandskorrespondent, deutscher Korrespondent. So, und ich bekomme immer häufiger Anrufe von österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe da ein super Thema. Es ist echt heikel und betrifft diesen oder jenen aus der Regierung, aber ich kann darüber nicht schreiben. Denn wenn ich das mache, habe ich echt ein Problem. Willst du das nicht machen?
Das hat Hasnain Kasim erzählt. Außerdem haben wir die Autorin und Künstlerin Stefanie Sargnagel in Wien getroffen.
Bei Satire geht es ja auch immer irgendwo darum, dass man halt Grenzen auch auslotet und absichtlich halt auch aufzeigt, wo Autoritäten Grenzen setzen. Also wenn plötzlich Satire irgendwie absichtlich missverstanden ist, ist das ja auch immer ein Zeichen dafür, dass gerade eine sehr autoritäre Zeit irgendwie da ist oder Meinungen, Spott nicht mehr toleriert wird. Einmal habe ich eine Rede bei der Donnerstagsdemo gehalten und habe auch über das Matriarchat geredet und habe sogar am Anfang noch gesagt von meiner Rede, das ist jetzt alles Satire, damit mir nicht wieder irgendwer vorwerfen kann, das wäre ernst gemeint. Also auch als Spaß eigentlich. Und dann haben irgendwelche ÖVPler auf Twitter natürlich wieder alles ernst genommen. Also ich habe das Gefühl, ganz im Gegenteil, Humor wird gerade ziemlich stark gebraucht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Publikum meine Witze nicht mehr versteht, sondern halt die Witze nicht verstehen, die sie schon vorher nicht verstehen wollten.
Stefanie Sargnagel in unserem Kulturpodcast Lakonisch Elegant. Folge 30 heißt Österreich und die Pressefreiheit. Was wird man denn noch sagen dürfen? Und diese Folge finden Sie bei iTunes, Spotify, in der DLF Audiothek und natürlich unter deutschlandfunkkultur.de. Spüren Sie schon den Wonnemonat Mai? Na? Wenn nicht, dann kann im Zweifelsfall unser Gespräch jetzt helfen über die italienische Komödie der 50er bis 70er Jahre. Gleich 21 derer zeigt das Berliner Kino Arsenal ab heute und da ist eine Menge Amore drin, wie man so schön sagt, zum Beispiel hier. Amore, wo bist du? Ich finde die Amore nicht. Das ist ja doof, diese... Hallo Anke Lewicke schon mal.
Sollen wir die Szene nicht einfach nachspielen? Sollen wir nicht ein bisschen Amore live hier machen?
Also, ciao,
dann,
Bella.
Dann wärst du jetzt Marcello Mastroianni und ich wäre seine Ehefrau. Und Marcello Mastroianni sitzt im Bademantel da und seine Frau bringt ihm Kaffee und er sagt, ach, er will gar nicht so süßen Kaffee mehr. Und dann ist sie ganz traurig und gibt ihm einen Kuss und er will den Kuss nicht. Und dann sind wir mitten im Mang in dem Film Scheidung auf Italienisch 1961. Und tatsächlich ist es so Szene einer Ehe ein bisschen ins Groteske gezogen. Und dieser Film erzählt eigentlich davon, dass man in Italien erst ab 1970 sich scheiden lassen durfte. Also der Film ist ein satirischer Angriff auf Bigotterie, auf Konservatismus. Und das macht er aber so unheimlich visuell einfallsreich. Also zum Beispiel gibt es auch den Begriff, man möchte gern jemanden auf den Mond schießen und dieser Marcello Mastroianni möchte seine Frau wirklich auf den Mond schießen und dann sieht man das auch. Oder sie ist am Strand und sonstig und dann wird der Sand auf einmal zum Treibsand und sie versinkt. Also es sind so schöne Szenen, die dann doch eigentlich richtig auch schwarzen Humor haben und die eigentlich auch davon erzählen, dass eine Scheidung ganz gut ist. Und dieser Film Scheidung auf Italienisch, also dieses All-Italianer, das ist dann ja auch ein Genre gewesen, wo man sagen könnte, das sind immer so sozialkritische Komödien gewesen. Die sind ans Eingemachte gegangen, an die Korruption, an die Dekadenz, an alles. Und ich kann dir nur sagen, wenn du ein paar von den Filmen siehst, dann verstehst du Italien heute besser.
Unvorstellbar, aber wahr, es wurde inzwischen sogar ein Ton gefunden.
Grazie. Un capello bianco. E ora che te l'ho sciapato, te ne nascono altri sette.
Ja. Wir waren gerade dabei stehen geblieben, dass dieser Film ja exemplarisch für etwas steht, für ein sehr populäres Kino in Italien der 50er bis 70er. Was war denn so populär an Komödien dieser Zeit?
Naja, bei der Komik ist es ja immer wichtig, dass du dich eigentlich auch mit den Komikern identifizieren kannst, weil sie nehmen unsere Nöte und unsere Sorgen und zeigen uns, wie wir im Alltag funktionieren, ziehen das auch ein bisschen ins Ironische. Aber die Identifikation ist ja eigentlich das Schöne an der Komödie, also jenseits der Schadenfreude. Und so haben die Filme eben immer funktioniert, diese italienischen Komödien. Und du darfst vielleicht nicht vergessen, in den 50er Jahren gab es ja den italienischen Neorealismus nach dem Krieg, wo die Regisseure eben an Originalschauplätzen gedreht haben, eben die Wirklichkeit eingefangen haben. Und in diesen Komödien, das ist das Interessante, ist die Matrix auch immer die Wirklichkeit. Also da hast du so eine Kriminalkomödie, Diebe haben es schwer, auch wieder mit Marcello Mastroianni. Und wie diese Kleingangster dargestellt ist, das hat so was Cartoonhaftes, Comichaftes, das sind so Stereotypen, so, ja, wie stellen sich kleine Leute eben die Mafia vor, so treten die auf. Aber wie dann das Rom gezeigt wird, wo sie wohnen und leben, also das arme Rom am Stadtrand, dann verstehst du die auf einmal, kriegst auch einen Bezug zu denen und verstehst auf einmal, warum sie sich auch einen Motorroller wünschen und eine schöne Frau hinten drauf und einfach mitten ins deutsche Vita auch rollen wollen.
Also es sind nicht nur satirische oder böse Blicke auf italienische Verhältnisse in den Komödien dieser Zeit, die die so interessant machen, sondern sie haben eben auch eine sehr spezifische Erzählform, kann man das so sagen?
Das kann man auf alle Fälle so sagen. Also einmal sind sie so sehr jazzig, also das ist auch immer die Grundmusik. Sie haben was Improvisiertes, sie haben was Leichtes und die Komik ist eben auch immer so ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas für italienische Verhältnisse. Also wenn du so Filme von Paolo Sorrentino heute nimmst wie Die große Schönheit, dann siehst du eben in diesen Filmen der 60er Jahre, dass sie auch schon so ein Gefühl haben für Choreografien. Also wenn es dann mal ins Gefängnis geht, wie da der Aufmarsch geprobt wird, wie die Menschen eben morgens die Häftlinge aufstehen müssen und so, das hat auch schon diese strenge Choreografie. Oder es wird auch schon immer so, ja, dieses Tanzen, diese Dekadenz, die man dann auch im Italien der 70er Jahre hatte, die ist schon unheimlich auch drin. Und ich glaube, dass diese Filme so gut funktionieren, hat einfach damit zu tun, dass sie so nah auch immer am Drama und an der Tragik drin sind. Also die haben kein versöhnerisches Happy End. Wenn dann in einer anderen Gangsterkomödie der Richter zwar am Ende den Fall gelöst hat, weißt du aber trotzdem, es ändert sich nichts. Der Industrielle wird einfach seinen Dreck, sein ganzes Gift weiter ins Wasser leiten. Also das ist vielleicht das Wesentliche an diesen Filmen, dass sie eigentlich Dramen sind, nur satirisch verpackt.
Komödie mit Tiefgang, dazu war es Anke Lewicke. Ich danke sehr herzlich.